Doppelstunde Sport.
Montagabend, genau 20 Uhr haben wir es. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Ausgabe der Doppelstunde Sports hier auf Detektor FM. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Benny Zander und wie gewohnt bin ich nicht alleine hier in unserem schönen Detektorstudio, sondern gemeinsam mit meinem hochgeschätzten Kollegen Markus Herwig. Hallo Markus.
Ja, guten Tag.
Heute haben wir ja noch eine kleine Premiere, obwohl die Sendung ja schon ein paar Wochen alt ist, denn wir stellen ein bisschen den Modus um, um mal direkt im Sportduktus zu bleiben. Heute geht das Ganze nämlich zum ersten Mal tatsächlich 2 Stunden und dafür dann also jeden ersten Montag im Monat. Kann man sich eigentlich gut merken, oder?
Genau, immer der erste Montag im Monat ist Doppelstundenmontag und...
Schönes Wort.
Ja, Doppelstundenmontag und es gibt dann halt immer von 20 bis 22 Uhr die Doppelstunde, also aus der Doppelstunde wird eine richtige Doppelstunde.
Eine doppelte Doppelstunde, nee, das wäre dann, ach, das ist wieder was anderes. Also, auf jeden Fall haben wir uns für diese 2 Stunden natürlich wieder eine ganze Menge überlegt. Was genau, das klären wir dann gleich, da gibt es mal eine kleine Themenübersicht, was wir denn heute so alles vorbereitet haben. Die Doppelstunde Sports hier auf Detektor FM am Montagabend. Schön, dass Sie mit dabei sind und wir haben es gerade schon mal leicht angedeutet, da wir heute das erste Mal 2 Stunden auf Sendung sind, haben wir natürlich den Korb voller Themen ein bisschen praller gepackt. Kann man das so sagen? Ich glaube schon.
Nein, es ist völlig falsch. Ich würde eher sagen, ganz ehrlich, es ist total, total falsch, was du gerade sagst. Ich würde eher sagen, der Korb ist größer geworden. Prall war er immer.
Gut, gebe ich mich geschlagen. Was haben wir denn drin im Körbchen?
Kanupolo unter anderem, freue ich mich schon drauf. Ist aber erst später in der Sendung. Kanupolo klingt wie ein Boot auf dem Autodach, ist aber im Wasser letztendlich eine Sportart.
Ja, genau. Und da war unser Kollege Alex Hertel mal vor Ort und hat sich angeguckt, wie das Ganze da so vonstatten geht. Außerdem ein schönes Thema, ja auch für mich persönlich. Wir reden ein bisschen über Fußballbücher mit Enno Brandt vom Verlag Die Werkstatt, da gibt es unzählige Fußballbücher, das werden wir dann auch im zweiten Teil unserer Sendung machen. Dazu haben wir auch viel Finanzierung, wieder Sportfinanzierung im Programm. Unter anderem geht es um den Sportausschuss und da die Etatfestlegung, die aktuell ein großes Thema ist. Wir reden, wenn wir schon beim Thema Finanzierung sind, auch über Großveranstaltungen, wie zum Beispiel die Fußball-WM in Brasilien. Da haben wir mit einem Sportökonomen gesprochen, Wolfgang Mennig, auch das Thema später bei uns. Und zu Beginn, mein lieber Markus, ja, dreht sich's auch um Brasilien.
Ja, dann bald geht's ja los bei der Fußballweltmeisterschaft. Ab dem 12. Juni rollt ja eben der Ball in Brasilien, dann spielt der Gastgeber gegen Kroatien. Und 4 Wochen später wissen wir dann auch, wer Weltmeister wird. Was tippst du? Wer wird Weltmeister?
Ich tippe ganz uncool auf den Gastgeber. Ich sage Heimvorteil und die Truppe, die sie zusammen haben. Oh, da winkt er schon ab. Ich glaube, ich habe gerade dem Kollegen Herwig den Tipp weggenommen. Kann das sein?
Ja.
Ach, das ist doch schön, dass wir uns zumindest einmal im Leben einig sind.
Ja, ist auch schön, dass wir uns einmal nicht abgesprochen haben. Ne? Wir wollten spontan wirken und ich dachte, mit meinem Tipp ziehe ich dir den Zahn. Verdammt.
Ja gut, aber darum soll es dann gleich auch gar nicht erstmal vorrangig gehen um den sportlichen Aspekt, sondern wir wollen mal schauen, wie ist denn der Stand der Vorbereitung überhaupt an der Copacabana aktuell? Wie sieht's aus in Brasilien mit der Infrastruktur, mit den Stadien, mit dem Thema Kriminalität, Unruhen, was da nicht alles eine Rolle spielt? Wir haben mit jemandem gesprochen, der direkt vor Ort ist, denn er ist für die Welt zuständig, für das Südamerika-Büro in Rio de Janeiro, Tom Fischermann. Und was der uns sozusagen hatte, das hören wir dann gleich. Zurück hier bei der Doppelstunde Sport auf Detektor FM am Montagabend. Schön, dass ihr weiterhin mit dabei sind. Und wie angekündigt, jetzt wollen wir ein bisschen reden über die Fußball-WM in Brasilien. Denn Markus, da steht ja nicht unbedingt das kleinste Fragezeichen noch hinter einigen Aspekten dieser Weltmeisterschaft.
Ja, wird alles rechtzeitig fertig. Das ist ja immer so eine Frage in der jüngeren Vergangenheit gewesen bei Großsportveranstaltungen. Ich erinnere mich da an die Olympischen Spiele beispielsweise in Griechenland. Da war dann ja auch die große Frage, kann überhaupt gespielt werden bei den Olympischen Spielen? Sind alle Wettkampfstätten fertig? Und ich habe das Gefühl, das ist mehr geworden in der jüngeren Vergangenheit, dass eben bei Großsportveranstaltungen immer noch bis zur letzten Sekunde gehämmert und geschraubt wird. Ich frage mich manchmal, warum? Die wissen seit x Jahren, dass sie dann und dann fertig werden, ja, dass am 12. Juni es eben dann losgeht. Und warum müssen sie erst am 11. fertig werden? Das ist unbegreiflich für meine Begriffe, aber ist eben so. Ist wahrscheinlich wie beim Aufsatz bei den Hausaufgaben, die machst du halt auch nicht vorher.
Ja, gefühlt die letzte Großveranstaltung, wo es diese Probleme, also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass es sie gab, war die WM 2006 bei uns hier im eigenen Land. Da war, glaube ich, alles rechtzeitig fertig, oder?
Ja, das ist wieder so deutsch, ne? Das ist wieder so typisch. So,
wir so sind eine Woche so, vorher, so Monat vorher.
Voll spießig.
Aber gut, manchmal hat das vielleicht dann auch was für sich. Wie es in Brasilien aussieht, das erklärt uns jetzt mal ein absoluter Fachmann oder beziehungsweise hat unserem Kollegen Alex Hertel heute Nachmittag erklärt. Tom Fischermann, der ist der Chef des Südamerika-Büros der Zeit, auf Twitter zu finden unter @strandreporter. Ganz interessant, was er da alles so aus Rio de Janeiro, wo das Büro seinen Sitz hat, zu berichten hat. Und der hat uns mal erklärt, wie es aussieht, wie es ausschaut mit den Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaft im Gespräch mit unserem Kollegen Alex Hertel, der ihn natürlich auch, wie es sich gehört, erstmal vorzüglich begrüßt hat.
Schönen guten Tag, Herr Fischermann.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Fischermann, bevor wir ins Detail gehen, können Sie mal generell einschätzen, Sie sind ja vor Ort. Ihrem Gefühl nach, wird Brasilien dieses WM-Turnier gestemmt kriegen bis kommenden Monat, bis also am 12. Juni der Ball rollt, oder wird das noch eng?
Ja, ich glaube, vom organisatorischen her und vom Bau der Hotelplätze her und vom Bau der Stadien her wird das alles auf die letzte Sekunde gelingen. Die Brasilianer sind erstens Meister darin, auf die letzte Sekunde alles fertig zu machen. Die machen auch dann vorher nichts fertig. Aber zum anderen sind sie auch ist eigentlich gewohnt, solche Großereignisse auszurichten. Die meisten Städte, in denen so etwas jetzt stattfindet, haben ähnliche Ereignisse mehrfach im Jahr, zum Beispiel den Karneval in Rio oder die großen Messen in São Paulo. Das ist gar nicht so groß, wie viele getan haben.
Trotzdem scheint es ja vor allem an der Infrastruktur zu hapern, also dass die Stadien nicht fertig werden, dass der Autobahnring in Rio immer noch komplett überlastet ist. Wie sieht es denn da aus? Droht da der Verkehrskollaps, wenn jetzt alle nach Brasilien reisen?
Ja, vor allem ist das in Rio de Janeiro der Fall. Die anderen Städte sind ja vergleichsweise wenig belastet. Man fliegt ja zu den Spielen oft hin und wohnt dann auch dort, aber das Verkehrsaufkommen ist gar nicht so gewaltig in den allermeisten Orten dort. Rio wird wirklich sehr stark leiden, also mehr als noch sonst. Da sind dann nicht alle Infrastrukturmaßnahmen fertig geworden, die fertig werden sollten zur WM. Und da wird es auf jeden Fall Stau geben und eng werden. Das heißt, es wird Chaos geben, die ganz normale Erfahrung, die man in Rio de Janeiro als Besucher aber immer schon hatte.
Wie sieht es denn in den anderen Städten aus? Das Problem scheinen ja auch die großen Entfernungen zu sein und dass zum Teil Flughäfen nicht fertig sind und jetzt Ausweichflughäfen gesucht werden. Wird der Verkehr zwischen den Städten reibungslos funktionieren?
Ich denke, dass wenig reibungslos passieren wird. Ich denke, alle werden die Erfahrung machen, die jeder Brasilienreisende macht, dass dann ab und zu mal ein Flug gestrichen ist oder verspätet ist, dass man nicht genau versteht, was gerade passiert, dass man kleine Fußballpartys einfach in den Abflughafen, in die Abflughalle verlegen muss. Da muss man, glaube ich, den Brazilian Spirit sich einverleiben und mitfeiern. Einfach dort, wo man gerade ist.
Aber sprechen wir noch mal kurz über die Gründe für diese Planungsprobleme. Sie haben schon gesagt, das ist ein bisschen brasilianische Mentalität, auf den letzten Drücker fertig zu werden. Aber woran liegt es, dass man trotzdem, obwohl man das seit Jahren weiß, solche Maßnahmen nicht fertig bekommt?
Das ist die gleiche Frage, die man so einem Doktoranden stellen muss manchmal. An der Universität, warum er schon seit Jahren gewusst hat, dass seine Arbeit fertig werden soll und warum er sie auf die letzte Minute erst fertig macht. Es gibt im Menschen manchmal eine Neigung zu prokrastinieren, die Dinge auf den allerletzten Moment zu schieben, und das ist in Brasilien fast ein nationaler Zug. Es kommen strukturelle Schwierigkeiten dazu, sodass es in Brasilien wirklich sehr schwierig ist, Genehmigungen zu bekommen. Wenn die Genehmigungen einmal da sind, wird trotzdem oft dagegen geklagt, die Genehmigungsdauer verzögert sich, die Genehmigung ist abgelaufen, bevor der Bau beendet ist, weil andere Genehmigungen gefehlt haben. Da ist ein riesiges bürokratisches Chaos noch mit dran. Zugleich ist eine riesige Menge von Bahnbauunternehmen aus dem In- und Ausland daran beteiligt, die sich auch nicht immer genau verstehen. Da ist sehr viel zu koordinieren, da geht dann auch wirklich sehr viel schief. Ich würde nur sagen, irgendwie fehlt es hier immer einer kulturellen Seite, die Dinge sehr schnell fertig zu machen. Kulturell neigen brasilianische Großprojekte dazu, zu spät fertig zu werden. Nun können wir natürlich in Deutschland auch nicht nur mit dem Zeigefinger darauf zeigen. Wir haben ja auch das Berliner Flughafenprojekt zum Beispiel, oder wir hatten die Elbphilharmonie in Hamburg. Die haben sich ja auch ewig verzögert. Wir kennen das Problem. Es kommt bei uns aber nicht so häufig vor wie hier.
Auch die Menschen in Brasilien, die sind nicht rundum glücklich, zumindest in der Vorbereitung der WM. Es gab ja schon im vergangenen Jahr große Demonstrationen. Da ging es vor allem um Misswirtschaft, Korruption und auch, dass das Geld möglicherweise eher in die Sozialsysteme und Bildung investiert werden sollte. Wie ist denn aktuell die Stimmung unter den Brasilianern?
Ja, das ist ganz merkwürdig, denn eigentlich würde man um diese Zeit jetzt erwarten, dass überall Schmuck in den Straßen ist, dass die ersten WM-Plakate zu sehen sind, dass die ersten Leute mit WM-Hütchen und WM-Fähnchen rumlaufen. Nichts dergleichen. Der Ort Rio de Janeiro sieht so aus, als würde hier keine WM stattfinden.
Die Unzufriedenheit unter der Bevölkerung, vor allem der Armen, die traf im April auch die reichen Stadtteile Rios. Nach dem Tod eines Favela-Bewohners, da kam es zu Straßenschlachten in den Stadtteilen Copacabana und Ipanema. Was hat denn das in der öffentlichen Diskussion nochmal ausgelöst?
Ja, das war zum Teil eine Reaktion auf die WM-Vorbereitung gewesen, weil die armen Leute von Rio de Janeiro sich irgendwann gesagt haben, hier wird für uns überhaupt nichts getan. Stattdessen bekommen wir Polizeitruppen vor die Nase gesetzt, die aufpassen sollen, dass wir die WM nicht stören. Die armen Gebiete nahe der Touristengebiete und nahe der Stadien sind ja sehr weitgehend von Polizeitruppen besetzt worden. Und da wird eine Art Apartheidsregime zwischen Arm und Reich aufgebaut. So hat man es dort empfunden. Und als dann eine Kleinigkeit passiert, dass ein kleiner Anlass da war, dass junger Mann erschossen worden ist, weil das in Relation steht zu den vielen Toten, die man sonst in der Stadt hat, da ist die ganze Sache explodiert. Da hieß es plötzlich, wir gehen runter in die Straße, protestieren gegen alles hier.
Die Polizeieinsätze haben Sie angesprochen, die wird ja als Befriedung bezeichnet. Also seit Jahren geht die Polizei teilweise Militär gegen die Drogenhändler vor, die die Favelas kontrollieren, haben jetzt, ich glaube, 39 der 500 unter Kontrolle gebracht. Wie wird denn dieser Einsatz, der nun Jahre andauert, von der Bevölkerung in Brasilien gesehen?
Die Mittelschicht hat die Pazifizierung eigentlich immer positiv gesehen, weil man sich ja immer als Opfer gesehen hat, der armen Bevölkerung aus den Favelas, von wo die Raubüberfälle kommen, von wo die Einbrüche in die Wohnungen kommen. Das war immer recht unfair, denn in den Favelas leben zum Großteil einfache, arme Leute, die arbeiten gehen, und zu einem ganz winzigen Teil Kriminelle, aber sie leben eben dort. Und da nun die Polizei dorthin ging, war die Hoffnung, nun dadurch würden auch die Überfälle und Morde und ähnlichen Dinge in den anderen Stadtvierteln abnehmen. Das hat am Anfang auch geklappt, jetzt klappt das aber nicht mehr. Die Drogenbanden gehen zurück, greifen auch die Polizei dort an und viele Leute aus dem ehemals kriminellen Milieu, die jetzt arbeitslos sind, gehen jetzt recht auf Raubzüge, sodass sich die Bevölkerung der Mittelschicht inzwischen unsicher fühlt und deswegen sind sie jetzt inzwischen auch gegen die Pazifizierung, nach dem Motto, es hat ja nichts genutzt, es hat nicht funktioniert.
Also da hat sich quasi der Effekt umgedreht. Auch ist ja in vielen Favelas das Problem oder sitzt das Problem tiefer. Drogenhandel, Gewalt, Umweltzerstörung. Reicht es da, einen Militäreinsatz in der Stadt durchzuführen oder müsste eigentlich die Regierung oder die Stadt dort viel mehr tun?
Ja, es reicht sicherlich nicht, einen Polizeieinsatz durchzuführen oder die Gegner zu besetzen. Das Argument der Regierung ist ja immer, dass die Besetzung durch das Militär nur ein erster Schritt sein könne, um Voraussetzungen zu schaffen für eine ordentliche Wirtschaft, dort eine ordentliche Voraussetzung. Nur ehrlich gesagt, die Schulen, die Krankenhäuser, die Ärzte, die Beschäftigungsmöglichkeiten, die fehlen alle und die kommen jetzt auch nicht, wo die Polizei drin ist. Und das frustriert die Leute über die Maßen in diesen Vierteln. Es ist auch nicht alles der Stadtregierung oder der Landesregierung von Rio de Janeiro vorzuwerfen. Die kann das auch nicht alles alleine machen. Es gibt hier Jahrzehnte bis Jahrhunderte Traditionen, Arm und Reich auseinanderzuhalten. Es gibt einen Rassismus, der dahinter steht, denn die armen Leute sind oft schwarz. Und alles das wieder aufzuarbeiten, kann auch nicht die Aufgabe der Stadt und der Landesregierung alleine sein. Das schafft kein Mensch. Das sind große, ja, historische Probleme, vor denen Brasilien steht.
Wenn jetzt die Fußball-Weltmeisterschaft im Juni beginnt, werden die Touristen, die Fans eigentlich viel mitbekommen von diesen Problemen oder von diesen Spannungen im Land? Oder denken Sie, man wird schaffen, das zu kaschieren oder auch zu verstecken?
Ja, man hatte lange gedacht, dass es wirklich gelingen könnte, das Ganze zu verstecken, dass die Favelas abgeriegelt werden, beziehungsweise die Favelas, die ganz in der Nähe der Touristengebiete dann besetzt sind, dass man eigentlich nichts davon mitbekommt, dass man sozusagen in einem geschützten Raum zwischen Flughafen, Innenstadt und Stadion hin und her fletzen kann. Jetzt bin ich mir nicht so sicher. Vor kurzer Zeit waren die Aufstände mitten im Tourismusgebiet, mitten an der Copacabana und in der Ipanema. Es wurde auch hier direkt hinter dem Zeitbüro geschossen. Das heißt, es rückt immer näher und es kann durchaus sein, dass die Touristen das mitbekommen. Ich glaube, sie werden verhältnismäßig sicher sein. Ich glaube, die Polizei wird alles daran setzen, um eben die Touristen und die WM-Besucher zu schützen. Und das wird man merken. Das heißt, man wird von sehr viel Polizei umgeben sein, aber man wird dann trotzdem letztlich sicherer sein als irgendjemand anders in der Stadt. Ob man gar nichts davon mitbekommt, das mag ich nicht mehr zu sagen.
In Südafrika vor 4 Jahren, da gab es eine ähnliche Diskussion über Gewalttätigkeit und auch über Verbrechensraten. Dann wurde es eine überaus friedliche WM. Glauben Sie, das wird in Brasilien genauso oder kann es sein, dass diese sozialen Unruhen doch nochmal eskalieren während des Turniers?
Ich glaube, es kann durchaus sein, dass die eskalieren, weil verschiedene Gruppen, sowohl der Armen und der Drogenbanden, wie auch der Mittelschichten, die im vergangenen Jahr so stark demonstriert hatten, die WM auch als Plattform sehen, um ihren Ärgernissen Ausdruck zu verleihen. Das heißt, wir können das durchaus sehen. Was nämlich als Korrektiv nicht passieren wird, ist, dass jeder so begeistert sein wird von der WM, dass man sagt, Schwamm drüber, wir demonstrieren später weiter. Denn im Augenblick will in Brasilien kein Mensch diese WM.
Das ist aber so ein bisschen der Wunsch der Verantwortlichen, der UEFA-Präsident Michel Platini, der hat letztens sinngemäß gesagt, also es wäre ganz schön, wenn die Brasilianer einfach mit ihren Revolutionen und Unruhen bis nach der WM warten. Wie stellt sich das aus brasilianischer Sicht dar, dass man da so von oben herab behandelt wird?
Ja, das ist das, was man am allerwenigsten mag in diesem Land. Man mag ohnehin keine Hinweise von außerhalb erhalten. Und wenn man dann noch gesagt bekommt, dass man keine Revolution machen soll, ist es fast der beste Auslöser dafür, eine zu bekommen.
Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass es in Rio zu Einschränkungen kommen kann im Straßenverkehr, dass auch möglicherweise die Polizei einige Stadtteile abriegelt. Wie wird sich denn Stand jetzt der Alltag der Brasilianer verändern durch die WM erstmal grundsätzlich?
An den Tagen, an denen gespielt wird, gibt es in den allermeisten Orten des Landes schulfrei und auch arbeitsfrei, zumindest halbe Tage, zumindest ab Mittag, sodass sich alle schon entfernen können von den Spielstätten und auch von ihren Arbeitsstätten und zu Hause bleiben können. Das ist auch angemessen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand vernünftig arbeiten würde, während ein solches Spiel ist. So fußballbegeistert sind die Brasilianer dann immer noch, dass sie sich die Spiele anschauen werden. Die meisten Arbeitgeber haben auch gesagt, dass dann, wenn doch gearbeitet wird, denn einige Bereiche sind mal ausgenommen, also sehr relevante Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, da darf dann trotzdem auch Fußball geschaut werden. Das heißt, also ein Minimum von der WM wird man trotz aller Fußballmuffeligkeit in diesem Jahr trotzdem mitbekommen. Der Rest des Alltags, was Verkehr und sonst etwas betrifft, wird, glaube ich, recht normal sein, nämlich normal chaotisch, normal am Rand des Zusammenbruchs.
Klingt ja vielversprechend. Thomas Fischermann war das im Gespräch mit Alex Hertel über die Voraussetzungen und Zustände aktuell in Brasilien vor der Weltmeisterschaft. Wenn Sie Interesse haben an Thomas Fischermann, Sie finden ihn auch bei Twitter unter @strandreporter. Da twittert er regelmäßig direkt aus Brasilien, direkt von der Copacabana. Und gleich geht es ja auch nochmal bei uns hier um die WM, aber dann beleuchten wir einen ganz anderen Aspekt.
Nämlich die Finanzierung dieser Großveranstaltung. Das ist natürlich etwas, was uns auch interessiert und in den letzten Wochen auch schon vermehrt interessiert hat. Und darum kümmern wir uns dann also gleich.
Doppelstunde Sport.
Auf ins Stadion, Kinder!
Ja, das soll es dann auch im kommenden Sommer ab Juni heißen in Brasilien. Wir haben gerade schon viel darüber gehört, über diese Fußball-Weltmeisterschaft. Da stehen also noch die ein oder anderen Fragezeichen hinter einigen Aspekten dieses WM-Turniers. Und wir bleiben gleich im Thema, aber nähern uns dem Thema von der anderen Seite.
Ja, wir müssen ja mal schauen, wie das alles eigentlich finanziell gestemmt wird. Also ist ja schön, dass man so eine WM ausrichtet und macht natürlich dann noch Spaß, in nagelneue Stadien zu gehen. Und man möchte natürlich auch gerne über frisch gepflasterte Wege laufen. Aber wer bezahlt eigentlich die ganze Sause? Darum müssen wir uns unbedingt gleich mal kümmern.
Genau, und das machen wir gleich mit einem der führenden Sportökonomen, die wir haben in Deutschland, mit Wolfgang Mennig. Mit dem haben wir heute Nachmittag gesprochen. Das Ganze gleich hier bei der Doppelstunde Sport auf Detektor FM. Wir grooven uns rein in ein hochkomplexes Thema hier auf der Doppelstunde Sport bei Detektor FM.
Ist das so hochkomplex, ja?
Ja, ein Thema wie Finanzierung von Großveranstaltungen finde ich schon sehr komplex. Also gerade was da alles so hinten dran hängt, wir haben es ja gerade schon ausführlichst besprochen und gehört, ab 12. Juni geht es in Brasilien zur Sache. Wirklich x Millionen Euro kostet so ein Turnier, Stadien werden gebaut, teilweise komplett neue Infrastruktur geschaffen. Tja, und wo genau die Kohle herkommt und wie sie verteilt wird und an wen und wie überhaupt, das hat unser Kollege Alex Hertel mal recherchiert und nachgefragt beim Sportökonom bei Wolfgang Mennig.
Schönen guten Tag, Herr Mennig.
Guten Tag, Hertel.
Herr Mennig, Sie haben ja bereits mehrere Fußball-Weltmeisterschaften und andere Großevents untersucht, dabei unter anderem auch die Zahlen für die WM 2006 in Deutschland aufgeschlüsselt. Wie viel kostet denn so eine Fußball-Weltmeisterschaft?
Naja, es kommt natürlich vor allen Dingen darauf an, was man schon an Stadien und an Infrastruktur hat. Ein Land wie Deutschland, was schon eine gute Stadieninfrastruktur hat, muss weniger ausgeben als, sagen wir mal, Südafrika, wo sowas noch nicht vorhanden war. In Deutschland gibt es verschiedene Berechnungen. Für die Stadien sind die Berechnungen relativ naheliegend beieinander. So ungefähr 1,4 Milliarden haben wir ausgegeben. Und für die Infrastruktur gehen die Schätzungen sehr viel weiter auseinander. Wir haben eine Schätzung vorgelegt, dass es etwas mehr war, nämlich 1,6 Milliarden.
Also etwa 3 Milliarden in Deutschland. In Brasilien, da sind die Zahlen nicht ganz klar, bis zu 10 Milliarden konnte man lesen in der Presse. Sie haben das eben erwähnt, dass es nicht immer ganz trennscharf ist, dass eben die Investitionen in die Stadien teilweise alleine aufgeführt werden. Was kommt denn da noch dazu außer Infrastrukturmaßnahmen?
Naja, es kommen ansonsten Organisationskosten im engeren Sinne dazu. Also dass beispielsweise Sicherheitsdienstleistungen oder der Caterer oder ähnliches organisiert werden muss. Das wird vom Organisationskomitee aber praktisch vollständig über die Einnahmen aus Fernseherlösen oder die Zuschüsse der FIFA finanziert. Und dann gibt es für die Ausrichterstädte noch gewisse Ausgaben, die dadurch resultieren, dass sie sich ja darstellen wollen, dass sie also flaggen wollen, dass sie die Straßen wieder sauber machen wollen, dass sie auch ein Fanfest einrichten wollen, das natürlich auch gesichert werden muss, das käme dann für die Ausrichterstädte noch dazu.
Aus welchen Töpfen werden denn diese Kosten dann bezahlt? Übernimmt das die FIFA oder übernehmen das die öffentlichen Hände?
Also das ist eigentlich in den Kontrakt, in dem Vertrag, den die FIFA mit den einzelnen Städten schließt, so verabredet, dass das die Städte bezahlen. Das war also hier in Deutschland auch so, dass die Städte durchaus natürlich vielleicht nicht leicht in leichten Herzens, aber doch mit einem gewissen Stolz ihre Fanfeste tatsächlich auch selber finanziert haben. In Brasilien ist es jetzt aber zu einer Situation gekommen, wo die Bürgermeister offensichtlich vorher nicht so richtig gelesen hatten, was sie unterschrieben haben und nun keine Fanfeste machen wollen. Die FIFA weiß aber, dass das natürlich notwendig ist, damit die Menschen, die keine Tickets bekommen haben, trotzdem Freude haben an der Fußball-WM. Und jetzt ist sie also in der Zwangslage, dass sie das selber bezahlen muss, den Städten also auch noch für ihre Fanfeste das Geld geben muss.
Verdient dann im Endeffekt diejenige Veranstalterstadt oder das Land wirklich was daran oder sind die Gewinne dann doch bei der FIFA konzentriert?
Naja, wissen Sie, das ist natürlich von vornherein eine Fragestellung, die, entschuldigen Sie, zwar üblich ist, aber meines Erachtens doch etwas irregeführt ist. Wenn Sie eine große Party bei sich feiern, zu ihrem, weiß ich nicht, 30., 40. Geburtstag, dann stellen sie ja auch nicht die Frage, ob sie daran eigentlich gut verdienen, sondern sie wissen eigentlich, dass sie sich und ihren Freunden einen Gefallen tun wollen, eine schöne Party haben wollen und dass sie dafür etwas bezahlen müssen. Es ist also auch aus volkswirtschaftlicher Sicht, der man ja auch Einführung die VWL liest, merkwürdig, dass wir glauben, dass wir ein Gut bekommen, also in einer Stadt die Fußballweltmeisterschaft ausrichten dürfen, uns präsentieren können, Spaß haben können und dass wir daran auch noch verdienen. Denn das ist wirklich also die erste Stunde VWL, dass man lernt, dass wenn man ein Gut haben möchte, muss man dafür etwas bezahlen. Ja? Wir sollten uns bewusst sein, dass der Lohn, den wir dafür die Mühe haben, die sicherlich mit dem Ausrichten von Weltmeisterschaftsspielen in einer Stadt verbunden sind, eigentlich nicht darin bestehen sollte oder auch kann, dass wir Geld verdienen. Das kann zumindest nicht im Vordergrund stehen, sondern dass unser Lohn ist, dass wir Spaß haben und dass wir unseren Gästen unsere Stadt auch noch sehr schön präsentieren.
Das ist ja interessant, dass Sie das so ausführen, denn die Veranstalter, die verweisen ja vor allem gerne auf die positiven Langzeiteffekte für die Wirtschaft. Ist das also ein Trugschluss, dem Sie da aufsitzen oder ist das von vornherein Augenwischerei?
Na, das muss ich ja nicht unbedingt ausschließen. Natürlich kann eine Stadt, wenn sie ein Defizit hat mit ihrer Wahrnehmung im nationalen oder im internationalen Bereich, profitieren. Und es kann sein, dass es Leute gibt, die dann gerne also diese Stadt besuchen. Hier von dem Olympiastadion in Berlin wird mir immer berichtet, zuletzt hier von dem Leiter, dass also die Italiener noch heute, wenn sie in der Stadt sind, die Bustour machen, zum Olympiastadion fahren und immer den Punkt sehen wollen, von dem das Siegtor ausgeschossen wurde. Am liebsten auch noch den Rasen betreten würden, was natürlich nicht geht. Oder am liebsten sich noch das Stück mitnehmen würden, was sie da, von dem das Rasenstück, von dem das Tor geschossen wurde. Also sowas mag es geben, es mag also langfristig durchaus die touristische Nachfrage steigen. Es gibt dazu bisher wenig wirkliche statistische Evidenz, das ist aber auch mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Also es schließt sich nicht aus, dass eine Stadt davon positiv etwas hat, dass sie besser wahrgenommen wird, dass sie anerkannter ist und da ist Deutschland ein gutes Beispiel. Es ist sogar gemessen worden, dass wir in der ganzen Welt sehr viel besser dastehen als vor der Fußballweltmeisterschaft. Wir werden als ein Volk wahrgenommen, das durchaus lachen kann, das durchaus Spaß haben kann, das gar nicht so verbiestert ist, wie man sonst da draußen glaubt, oder auch humorlos ist, wie man es draußen glaubt. Und das mit Städten, die durchaus etwas zu bieten haben und so weiter und so fort. Also wir haben mit Sicherheit auch langfristig davon etwas gehabt.
Interessant in der Hinsicht für die Langzeiteffekte ist natürlich auch, was mit diesen Stadien, den Infrastrukturteilen passiert. In Deutschland, da sind die Stadien ja durch die Bundesliga eigentlich immer ausgebucht und finanzieren sich selbst. In Südafrika 2010 sieht es danach natürlich anders aus. Auch in Brasilien, da werden wohl viele Maßnahmen oder viele Gebäude, Stadien nach der WM mehr oder weniger brach liegen. Ist das dann wirtschaftlich sinnvoll? Weil das ist ja dann wirklich nur eine Investition, die einmalig ist.
Na, das ist natürlich, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist, hängt wieder davon ab. Ich darf Ihnen ein Beispiel aus Deutschland nehmen, an dem das schön klar wird. Der damalige Bundeskanzler Schröder hat sozusagen in Eigenmacht beschlossen, dass außer Berlin ein Stadion auch im Osten, also in den neuen Ländern sein soll. Das wurde Leipzig genommen, es wurde ein neues Stadion in Leipzig gebaut. Dieses Stadion ist für die ansässige Fußballmannschaften viel zu groß, völlig überdimensioniert. Und liegt, also wenn Sie so wollen, wenn Sie das, was Sie gerade zu Südafrika gesagt haben, jetzt mal auch selbstkritisch auf uns übertragen, so ein bisschen nutzlos rum. Ja? Das war eine regionalpolitische Entscheidung, die meines Erachtens in Deutschland auch unwidersprochen geblieben ist, weil ich glaube, dass unser aller Verständnis ist, dass ja wohl auch in den neuen Ländern soll eine solche Fußballinfrastruktur sein, selbst wenn wir sie im Augenblick vielleicht nicht so richtig nutzen können. Das Gleiche ist in Südafrika auch passiert. Da hat nicht die FIFA, das muss man immer wieder sagen, die FIFA ist nicht die Böse in dem Fall, sondern es haben die Politiker in Brasilien entschieden, dass man die WM-Stadien nach regionalpolitischen Gesichtspunkten über das gesamte Land verstreuen muss, verteilen muss. Auch in Städte geben muss, wo überhaupt keine Fußballmannschaft ist. Keine große Fußballmannschaft ist. Aber damit ja auch im Urwald in Manaus ein WM-Stadion ist. Das hat riesige Probleme für die FIFA zur Folge, weil die Flugdistanzen zwischen den Stadien 6000 Kilometer sind teilweise. Ja, für die Mannschaften wird das schwer. Aber es war der regionalpolitische Sinn, das Ziel, dieses zu tun. Genau das Gleiche in Südafrika. Lohnt sich das wirtschaftlich? Da kann ich nur sagen, ja, da müssen Sie halt in den wirtschaftlichen Nutzen mit einrechnen, solche regionalpolitischen Signaleffekte oder wie auch immer. Offensichtlich hat sich das ja nach der Meinung der Politiker damals gelohnt. Ob das wirklich der Fall ist, ist eine andere Frage. Da muss man also irgendwie, müsste man in der Lage sein, solche regionalpolitischen Nutzen dann auch zu quantifizieren.
Also Geld verdienen kann man nicht. Man kann vielleicht die Kosten ein bisschen beschränken. In Brasilien, da versucht man das ja möglicherweise jetzt abzufangen, indem man ja sozusagen Doppelveranstalter ist, denn in 2 Jahren finden dort auch die Olympischen Sommerspiele statt. Federt das dann diesen Effekt ein bisschen ab und lohnt sich dann doch etwas mehr?
Naja, die Olympischen Spiele finden ja im Prinzip erstmal nur in Rio statt, also in einer von den 10 WM-Städten in Brasilien. Natürlich werden die Fußballturniere, die Olympischen Fußballturniere auch über diese Stadien verteilt werden, aber ja, das macht vielleicht die Rechnung ein bisschen einfacher, ein bisschen besser, aber rein finanzwirtschaftlich bleibt das Stadion in Manaus immer ein Negativum sozusagen, aber es ist halt in unserer Welt so, dass nicht nur das gemacht wird, was rein monetär sofort Effekte erzielt, sonst hätten wir keine Bundeswehr, wir hätten auch wahrscheinlich das eine oder andere sonst nicht, wir hätten keine Museen und so weiter und so fort. Mancher würde sagen, wir hätten vielleicht noch nicht mal Universitäten, aber es ist doch so, dass man auch noch andere Dinge für gut befindet, dass der Staat es macht, auch wenn es nicht gleich eine zusätzliche Steuereinnahme gibt.
Weil wir auch gerade über Olympia gesprochen haben, Sie haben das angesprochen, findet natürlich nur immer in einer Stadt statt. Wie groß unterscheidet sich dort der Einsatz von Geld und auch der Kosten-Nutzen-Faktor im Gegensatz zu so einer WM, wo möglicherweise das ganze Land das abfedern kann?
Das ist ja auch relativ gut gesichert. Sie müssen heute bei Olympischen Sommerspielen damit rechnen, dass das Organisationsbudget bei ungefähr 2,5 Milliarden Dollar liegt. Das gibt das IOC auch quasi schon vor, damit nicht systematisch unterschätzt wird. Und obwohl der Wechselkurs des Euros eigentlich günstiger ist, kann man das fast 1:1 auch auf Deutschland übertragen in dem Fall. Diese Ausgaben, diese organisatorischen Ausgaben werden durch die Einnahmen, die man hat, Fernsehgelder, andere IOC-Beiträge, Ticketverkäufe, Sponsoring ausgeglichen. Das kann man finanzieren. Dazu kommt die Infrastruktur und da gilt das, was ich vorher gesagt habe, eine Stadt, die schon relativ viel Stadien hat, wo also schon ordentlich in der Vergangenheit etwas für den Sport getan wurde, hat halt weniger Ausgaben. Und eine Stadt, die sich bis dahin vielleicht auch fälschlicherweise zurückgehalten hat, muss nun halt mehr investieren. Das ist aber meines Erachtens wieder nicht Schuld des IOCs, sondern höchstens insofern, als das IOC nicht strenger sagt, passt mal auf, ihr kriegt Olympische Spiele oder bewerbt euch am besten um Olympische Spiele erst dann, wenn ihr für den Sport auch in den vorigen Dekaden schon ordentlich was gemacht habt, also eine Infrastruktur vorzuweisen habt, sodass ihr dann nicht mehr so viel investieren müsst. Das hat das IOC teilweise in der Vergangenheit nicht gemacht. Sochi ist ja ein Beispiel, hat man so eine Stadt gegeben, wo eigentlich praktisch gar nichts vorhanden war. Und dann war es natürlich entsprechend teurer.
Und in Sochi, da ging es nicht nur ums Geld, es sollen ja bis zu 40 Milliarden gekostet haben, also so viel wie die Olympischen Spiele vorher zusammen, aber dort kam es auch zur Umsiedlung, Umweltzerstörung. Ähnlich wird es in Katar wahrscheinlich aussehen, vor allem weil sie eine WM in der Wüste veranstalten wollen. Ist diese Gigantomanie noch irgendwie darstellbar, weil das hat ja dann auch nichts mehr mit ökonomischen Faktoren zu tun, sondern das ist dann nur noch Prestige?
Also ich glaube schon, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo die Olympischen Spiele und auch die Fußball-Weltmeisterschaften sehr groß geworden sind. Und ja, ich habe den Eindruck aus meinen Gesprächen beiden Organisationen, dass das dort angekommen ist, dass man aufgrund dieser Größe nicht nur in der Bevölkerung, in den kritischen Teilen der Bevölkerung auf Widerstand stößt, sondern inzwischen also auch bei durchaus sportaffinen Entscheidungsträgern ein gewisses Zögern da ist, sich um so etwas zu bewerben. Das IOC hat wahrgenommen, dass in Volksabstimmungen in Wien, in der Schweiz für die Winterspiele, in München für die Winterspiele die Bevölkerung gegen eine Bewerbung ausgesprochen hat, dass Zakopane unter Umständen zurücktritt, dass skandinavische Städte zurückgezogen haben und dass man sich überlegen muss, wie man eigentlich in Zukunft die Anforderungen an Olympische Spiele, aber auch an Fußballweltmeisterschaften so gestaltet, dass das noch handhabbar ist und zwar nicht nur von, na, ich möchte mich vorsichtig ausdrücken, vielleicht nicht ganz so demokratisiert regierten Ländern, von Ländern, in denen etwas autokratischer entschieden werden kann und vielleicht auch in denen Gelder deshalb nicht so kontrolliert fließen, wie das in den meisten westlichen Demokratien heute der Fall ist. Das wäre eine Entwicklung, die für das IOC nicht gut wäre, wenn nur noch an solche Länder die Spiele vergeben werden können oder auch die Weltmeisterschaften vergeben werden können. Und das ist dort angekommen und darum weiß ich, dass man in beiden Organisationen sehr hart darüber nachdenkt, wie man die Entwicklung eigentlich in Zukunft beeinflusst. Und es ist bei beiden, glaube ich, der Gedanke da, man muss es bescheidener, kleiner, handhabbarer machen für die Ausrichter.
Das sagt der Sportökonom Wolfgang Mennig im Gespräch mit Alex Hertel. Viele interessante Einblicke, wie ich finde, in die Finanzierung, auch Denkanstöße, an die ich jetzt so, wenn ich so über Finanzierung von Großveranstaltungen nachdenke, noch nicht nachgedacht habe. Markus, ich weiß nicht, wie es dir geht, gerade auch dieser Aspekt, dass sich ja so eine WM auch nicht immer zwangsläufig finanziell am Ende auch lohnen muss, denn es ist halt auch ein Event für ein Land.
Ja, aber man will ja auch immer mehr und es muss immer größer und immer toller und immer besser werden. Und jeder Ausrichterort muss natürlich auch den vorherigen übertreffen. Und dass das irgendwann mal kollabiert, ist ja schon zwangsläufig irgendwo.
Ja, und wir gehen gleich rein in unsere zweite Halbzeit der Doppelstunde Sport, wenn man denn so möchte. Und wir bleiben beim Geld. Wir werden auch da wieder über Finanzen reden. Wir werden über Kanupolo reden. Wir werden über Fußballbücher reden. Also es wird auch nochmal bunt in der zweiten Halbzeit der Doppelstunde Sport hier auf Detektor FM.
Antenne open out into New York. Somewhere in all that talk is all the answers.
Doppelstunde Sport.
Ja, und wir gehen in die Verlängerung, hätte ich fast gesagt, aber das stimmt nicht mehr, denn ab heute ist es keine Verlängerung, diese zweite Stunde, in die wir jetzt reinmarschieren mit unserer Doppelstunde Sport, denn ab heute gibt's diese Doppelstunde, also tatsächlich zwei Stunden, jeden ersten Montag im Monat. Und Markus, für diese zweite Stunde, wir haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, gibt's auch noch ein bisschen was, was wir auf der Kappe haben.
Ja, haben wir, aber erstmal möchte ich dich fragen, wer sind wir?
Wir sind natürlich du, Markus Herwig. Mein geschätzter Kollege sitzt mir gegenüber, sieht blendend aus, wie immer.
Oh Gott.
sieht blendend aus, wie man wohl das ganze Wochenende durchgearbeitet hat. Also er hat wieder richtig geschuftet. Und trotzdem, dieser Teint.
Es ist dunkel draußen.
Und deswegen. Und ich bin auch dabei. Mein Name ist Benny Zander und wir begleiten Sie durch diese zweite Stunde der Doppelstunde Sport hier auf Detektor FM. Und wir fangen gleich wieder an mit dem lieben Geld.
Ja, Geld ist leider sehr, sehr wichtig. Ja, so funktioniert nun mal unsere Gesellschaft. Es geht ums Geld. Und am kommenden Mittwoch wird wieder Geld verteilt und zwar im Sportausschuss Etat. Und da wollen wir nochmal nachfragen, wofür wird denn eigentlich das ganze Geld verteilt? Wer wird dieses Geld bekommen? Und wenn Geld verteilt wird, dann gibt es auch immer Parteien, die weniger Geld bekommen. Also wer wird letztendlich bevorzugt und wer muss am Ende in die Röhre gucken und kriegt am Ende weniger Geld. Das ist ein Thema, aber wir wollen dann auch noch über Bücher sprechen, vielleicht noch die eine oder andere Buchempfehlung euch auch mit auf den Weg geben und wir werden Sie informieren über eine Sportart, die garantiert die wenigsten selbst bislang betrieben haben. Okay, Kanu geht vielleicht noch, aber Kanu-Polo in der Kombination finde ich hochgradig spektakulär und unser Kollege Alex Hertel hat sich da ja mal auf den Weg zum Becken gemacht und hat damit den verrückten gesprochen, die diesen spektakulären Sport betreiben.
Genau, und das Ganze, dieser bunte Blumenstrauß an Themen, gleich hier. Ah, da kam er wieder.
Der bunte Blumenstrauß.
In unserer muckeligen Doppelstunde Sport auf Detektor. Wir freuen uns. Der Blumenstrauß. Die Doppelstunde Sport meldet sich wieder zum Dienst und jetzt geht es wieder mal ums liebe Geld. Markus, du weißt mehr.
Ja, aber das ist eigentlich ein ganz schönes Thema, denn Geld wird verteilt. Das ist ja immer gut, ne? Und irgendjemand muss ja festlegen, welches Geld verteilt wird und wem es am Ende gegeben wird. Und dafür gibt es einen Ausschuss, den Sportausschuss des Bundestags nämlich. Und der tagt im Mai und entscheidet über Verteilung von Sportfördergeldern. Und da wir davon nicht so richtig die Ahnung haben, haben wir uns heute mal mit jemandem unterhalten, der richtig viel Ahnung davon hat. Und das ist Daniel Buß, freier Journalist, unter anderem für den Deutschlandfunk. Unter Daniel-Buß findet ihr ihn auch bei Twitter. Und da ja, macht er dann halt auch in regelmäßigen Abständen halt auf sich aufmerksam. Und heute haben wir eben das Vergnügen gehabt, mit ihm zu sprechen und konnten ihn eben auch mal fragen, wie wird dieses gesamte Geld des Sportausschusses des Bundes nun verteilt? Wer profitiert und wer guckt möglicherweise in die Röhre? Und wir haben das Gespräch ganz klassisch gestartet und zwar mit einem schönen guten Tag.
Guten Tag.
Hallo.
Herr Buhl. Wir fangen, glaube ich, erstmal mit dem Urschleim, hätte ich fast gesagt, an und beginnen mal damit, dass Sie uns vielleicht erstmal erklären und vor allem denen erklären, die es nicht wissen, wie sich dieser ominöse Sportausschuss denn eigentlich zusammensetzt.
Ja, das ist erstmal ein Ausschuss, ganz klassisch vom Parlament eingesetzt. Also da sitzen erstmal ganz klassisch Abgeordnete drin, die sich haben in den Bundestag wählen lassen, damit auch quer durch die Bank die vier derzeit im Parlament vertretenen Parteien. Bei so einer Ausschussbesetzung achten die Parteien, die Fraktionen natürlich schon darauf, dass da möglichst fachlich gutes Personal reinkommt, also es zumindest irgendeine Vorgeschichte gibt und irgendeine Berührungspunkte. Das führt nun beim Sportausschuss vor allen Dingen dazu, dass ehemalige Leistungssportler und ehemalige oder gar amtierende Verbandsmitglieder, also aus Sportverbänden, im Ausschuss sitzen und das bringt zumindest dem Großteil der Sportausschussmitglieder durchaus auch den Vorwurf immer wieder ein, dort würde Klientelpolitik, also im Sinne des Sports, des Leistungssports betrieben.
Worüber wird dann genau entschieden?
Also man muss sagen, der Sport ist ja so ein Querschnittsressort. Es gibt ja nicht das Sportministerium. Der Sport ist angesiedelt im Innenausschuss formell. Also derzeit Thomas de Maizière ist ja der Innen- und damit auch der Sportminister. Die Sportförderung wiederum auf Bundesebene, für die der Bundestag dann zuständig ist, die läuft ja durch alle möglichen Ministerien. Man denke nur an Soldaten der Bundeswehr, die freigestellt werden für den Leistungssport oder auch der Bundespolizei, des ehemaligen Grenzschutzes. Auch dort gibt es Sportförderungsabteilungen, die ihre Mitarbeiter oder verpflichteten Soldaten freistellen, also bezahlen mit Steuergeldern, um Leistungssport betreiben zu können und Medaillen reinzuholen. Der Sportausschuss, sozusagen die Königsdisziplin, wie in jedem Ausschuss, ist über diese Etats zu verhandeln und mitzuentscheiden. Und in diesen und auch nächsten Wochen wird über den Sportausschuss oder den Sporthaushalt entschieden. Und Sporthaushalt heißt dann vor allen Dingen Geld vom Innenministerium, aber eben auch Geld vieler anderen Ministerien, etwa des Verteidigungsministeriums.
Um wie viel Geld geht es dann da? Also wie viel Geld des Etats fließt in die Sportförderung?
Das ist tatsächlich von Haus zu Haus sehr unterschiedlich. Da geht es um einige hundert Millionen Euro, um nur ein Beispiel zu nehmen. Also bei der Sportförderung durch das Innenministerium, da geht es um Betrag von etwa 140 Millionen Euro im Jahr. Das ist sozusagen die Spitzensportförderung. Und dann streiten die Fraktionen dann darüber, wer dieses Geld bekommt und wie viel Geld insgesamt ausgegeben werden soll. Und da zählt natürlich zum Teil auch das, was die einzelnen Disziplinen, die Sportarten zurückliefern, nämlich den Medaillenregen letztlich, der von Olympia kommt. Und der ist mal gut, mal schlecht. Und wer dort gute Aussichten hat, hat Chancen, mit hohen Etats rauszugehen. Und wer sich dort etwas schlechter angestellt hat in den letzten Jahren, also sagen wir mal zumindest keine Medaillen um den Hals haben, bei Olympia teilzunehmen und auch einen sechsten Platz zu machen, ist ja immerhin doch eine große Leistung. Aber das zählt dann plötzlich relativ wenig, wenn es dann darum geht, das Geld zu verteilen.
Da sind wir ja dann auch schon im Thema Diskrepanz, Spitzensport, Breitensport auch schon so ein bisschen mit drin. Wohin fließen die meisten dieser Gelder?
Na, die meisten Gelder fließen natürlich in den Spitzensport, in den Leistungssport, also alles, was internationale Wettkämpfe angeht. Also wenn es darum geht, dass Deutschland sich behaupten soll im Sport. Das ist auch erstmal, finde ich, nicht zu kritisieren, weil das ist Aufgabe des Bundeshaushalts für den Breitensport. Also vor allen Dingen für den ganz klassischen Vereinssport sind ja vor allen Dingen auch die Länder und die Kommunen zuständig. Die sollen sich ja sicher auch nicht aus der Verantwortung stehlen, Sportanlagen, Sportstätten bereitzustellen. Der Bund ist vor allen Dingen dafür zuständig, sagen wir mal, dem Spitzensport die Trainer mitzubezahlen, also Trainerbudgets, die gerade angehoben werden sollen, zu bezahlen, gleichzeitig aber auch Trainingsanlagen für den Leistungssport. Also denken wir mal an die Bobfahrer. Das ist ein Sport, hinter dem überhaupt kein Breitensport steht. Also es gibt relativ wenige, die aus Hobby Bob fahren, weil das irre aufwendig ist. Und natürlich braucht man dafür entsprechende Bahnen. Und diese Bahnen werden wiederum aus Bundesmitteln zum großen Teil bezahlt.
Und die große Frage ist da natürlich jetzt, wie sieht der Etat des Sportausschusses, der da jetzt aktuell entschieden wird, wie sieht dieser Etat aus?
Na, der Etat sieht vor allen Dingen so aus, dass, wie gesagt, der Großteil in diese Spitzensportförderung geht. Und was zu einem Streit führt, schon seit einigen Wochen, ist, dass im Gegenzug bei der Nachwuchsförderung gekürzt werden soll. Also die Stichworte hier sind die Programme Jugend trainiert für Olympia beziehungsweise Jugend trainiert für die Paralympics. Dort soll das Budget, das ohnehin sehr klein ist, soll sogar mit dem laufenden, also mit dem Haushalt für das laufende Jahr, der noch einige Zeit verhandelt wird, tatsächlich halbiert werden. Und das führt vor allen Dingen bei den Abgeordneten zu großem Frust, bei den wenigen Abgeordneten im Sportausschuss, die nicht Mitglied der großen Verbände sind, die wiederum von den Leistungsetats und Leistungsgeldern profitieren.
Nun haben Sie ja gerade gesagt, dass die Förderung immer eng gekoppelt ist auch an die Medaillen, die gewonnen werden bei Olympischen Spielen. Und war ja kürzlich in Sotschi der Medaillenregen letztendlich ziemlich mager. Es wurden kaum Medaillen gewonnen. Ist das auch ein Grund, weshalb jetzt noch mehr auf den Spitzensport gegossen wird, an Fördergeldern, um eben wieder an diese alten Erfolge anzuknüpfen?
Ja, also da geht es ja vor allen Dingen auch darum, dass sich so ein Sportminister beim Sport beliebt machen muss. Man muss sagen, die Förderung, die jetzt on top kommen soll, das sind etwa 3 Millionen Euro. Das ist für so einen Haushalt des Bundesministeriums des Innern natürlich tatsächlich nicht viel Geld. Aber die Kritik, die einige wenige Vertreter dann äußern, die vor allen Dingen die beiden grünen Vertreter äußern, ist, dass es überhaupt kein neues Konzept bislang gibt, wie denn gerade bei den Wintersportarten der Leistungssport gestärkt werden soll. Das soll erst gegen Jahresende überhaupt vom Deutschen Olympischen Sportbund, dem DOSB, ein richtiges Konzept zu geben. Und die Kritik ist, dass jetzt schon das Geld obendrauf kommt, obwohl noch gar nicht klar ist, was damit wirklich genau passieren soll. Und da meckert natürlich der Großteil der Abgeordneten im Sportausschuss überhaupt nicht, weil die sitzen ja zum Teil eben in diesen Verbänden, deren Spitzensportler dann letztlich von diesem Geld profitieren. Man kann schon bei einigen, finde ich, berechtigt den Vorwurf machen, da sitzen quasi die Lobbyisten mitten im Parlament.
Klingt so ein bisschen nach linke Tasche, rechte Tasche, also dass das einfach nur intern ein bisschen umverteilt wird. Jetzt haben Sie gesagt, 3 Millionen Euro wird um 3 Millionen Euro wird aufgestockt und solche Jugendförderprogramme wie Jugend trainiert für Olympia oder auch für die Paralympics werden eben halbiert. Könnte das bedeuten, dass es in Zukunft überhaupt gar keine Jugendförderprogramme mehr gibt?
Naja, da sagt sozusagen, sagt die GroKo, die Große Koalition, die dann letztlich ja die Politik der Regierung und damit den Messias stützen, die verweisen dann darauf, dass das ja auch vor allen Dingen von den Ländern zu leisten ist. Und das ist, wenn man die Summe insgesamt nimmt, natürlich auch so. Aber jetzt weiß man auch, dass die Länder, einigen Ländern und vor allen Dingen auch den Kommunen, die das dann vor Ort, also nehmen wir die Schulen, wo dann auch diese Programme durchgezogen werden sollen, ja bekanntermaßen zum Teil extrem klamm sind. Und in Deutschland funktioniert ja die Finanzpolitik auch so, dass der Bund da gezielt sozusagen Stütze leistet. Und das ist bei so einem Jugendprogramm sicher auch notwendig. Und was jetzt beispielsweise Özkan Mutlu, der als sportpolitischer Sprecher der Grünen im Sportausschuss sitzt, alarmiert hat, ist, die Abgeordneten haben unlängst die Eckpunkte, sage ich mal, schon für den Haushalt 2015, der dann erst im Herbst beraten wird, bekommen. Und er hat dort entdeckt, wie er mir sagte, dass das Programm Jugend trainiert für Olympia und für die Paralympics sogar gänzlich gestrichen werden soll. Und da springen ihm dann auch plötzlich erste andere Abgeordnete, zum Beispiel der Linksfraktion, bei, die zwar, sagen wir mal, in der Sportbewegung teil sind, aber die dann auch sagen, das ist natürlich ein völlig falsches Signal, die Spitzensportförderung, dieses höher, schneller, weiter, immer weiter auszubauen und bei der Nachwuchsarbeit ausgerechnet den Rotstift anzusetzen.
Sagt Daniel Buß, freier Journalist, unter anderem tätig für den Deutschlandfunk und bei uns im Gespräch zum Thema Etatfestlegung, Sportausschuss des Bundestags.
Ich habe ja gesagt, man kann ihn finden unter Daniel-Buß bei Twitter und wenn Sie Interesse daran haben, dann schreiben Sie Buß mit O, U und H, sonst landen Sie vielleicht sonst wo.
Genau, und da gibt es dann auch Informationen genau zu diesem Thema eben, Finanzierung, Sportpolitik, da ist er wirklich richtig, richtig fit. So, jetzt haben wir, glaube ich, die harten Brocken so ein bisschen mal abgearbeitet, ne? Finanzierung war jetzt ein großes Thema bei uns hintereinander weg. Jetzt kommen wir dann gleich zum König Fußball und ja, mehr wird jetzt noch nicht verraten.
Doppelstunde Sport.
Ja, jetzt nochmal zwei Extrarunden hier.
Genau, und zwar eine Fußball-Extrarunde drehen wir jetzt gleich, denn wir sprechen, und das haben wir uns sowieso vorgenommen in den kommenden Ausgaben ein bisschen öfter zu tun und regelmäßiger zu tun, mal wieder über Sportmedien. Das ist sowieso eigentlich eine schöne Kategorie.
Ja, aber du hast eben gerade gesagt, die dicken Brocken, die haben wir jetzt rum, ja, weil wir uns ja über Finanzierungen unterhalten haben von Großprojekten wie meiner Fußballweltmeisterschaft und auch über die Voraussetzungen, wie sie denn bislang geschaffen wurden in Brasilien. Und für viele ist es ja leider so mittlerweile, dass der dickste Brocken
jetzt,
das Buch ist.
Eieiei.
Es ist doch leider so, ja? Wer liest denn noch? Außer hier im Telefon.
Ich.
Du liest noch.
Ich lese.
Du liest so richtig so Bücher mit Hardcover.
Ja, wirklich.
Du weißt, was ein Hardcover ist.
Ich weiß, was ein Hardcover ist.
Das ist nicht schlecht.
Wirklich, wirklich.
Das ist schön.
Wir wollen über Bücher und vor allem über Fußballbücher mal reden, denn das ist ein Trend, der uns beiden in den letzten Jahren aufgefallen ist. Das hat stark zugenommen, wie ich finde. Diese Fußballbüchergeschichten, alles durch die Genres weg, gibt es da mittlerweile was zu lesen. Und wir haben darüber mal mit einem Experten gesprochen, und zwar mit einem vom Verlag Die Werkstatt, und zwar mit Enno Brandt haben wir da uns drüber unterhalten. Der Verlag Die Werkstatt, der hat sich mehr oder weniger spezialisiert auf dieses Themengebiet. Und was er zu sagen hatte, das hören wir dann gleich. Hallo, wo kam der denn her? Zurück bei der Doppelstunde Sport hier auf Detektor FM. Die Werkstatt. Nein, jetzt geht's nicht um Kreissägen, sondern um Fußballbücher. Wir wollen jetzt mal ein bisschen über den Verlag Die Werkstatt sprechen. Der hat sich nämlich spezialisiert auf eben jene Fußballbücher. Und das war nicht immer so. Dazu und zu weiteren Themen unterhalten wir uns jetzt mit Enno Brandt. Einen schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Brandt, bevor wir über ein paar generelle Entwicklungen auf dem Markt der Sportbücher mal sprechen wollen, müssen Sie uns jetzt erstmal was erklären. Den Verlag Die Werkstatt, den gibt es jetzt seit 1981 und zu Beginn waren es vor allem die Themen Umwelt und Frieden, die da bearbeitet wurden und mittlerweile hat man sich nun auf Sport und vor allem auf Fußballbücher spezialisiert. Wie passt denn das zusammen? Das ist ja ein relativ krasser Turnaround.
Ach, so krass ist das gar nicht. Wenn man Politik von links betrachtet und Fußball von links betrachtet, dann gibt es unheimlich viele Schnittmengen. Und als wir damals Umwelt Politik, Friedenspolitik gemacht haben, gab es kurz nach der Wende eine Zeit, in der solche Bücher nicht mehr verkauft werden konnten. Und mussten wir uns was Neues überlegen. Und wie der Zufall so spielte, hatte einer unserer Autoren über ein Arbeitsbeschaffungsprojekt als Aufgabe, ein Sportbuch zu schreiben über einen Verein in Westdeutschland. Und das Buch wurde bei uns produziert und wir haben das gelesen und gedacht, oh, da ist ja ein Teil drin, da muss man ein richtiges Buch draus machen. Und so wurde da ein Buch draus und das fiel in eine Zeit, in der es diese Art Sportbücher, die wir dann gemacht haben, nicht gab, aber es eine große Nachfrage gab. Das heißt, Fußball mit soziologischem Hintergrund, politischem Hintergrund. Wo kommt der Fußball her? Wer hat ihn entdeckt? Wer hat ihn entwickelt? Seit wann ist das Proletariat dran? Und was es ja am Anfang nicht war? Und diese ganzen Fragen und vor allen Dingen, wir machen ja mittlerweile auch sehr viele Vereinsbücher, stand im Vordergrund die Frage, haben sich die Vereine, wie hat sich der DFB verhalten im Nationalsozialismus? Und auch danach. Und das war was völlig Neues. Das gab es so bisher nicht. Und da haben wir so richtig den Nerv der Zeit getroffen damals. Das war auch die Zeit, als St. Pauli in die erste Liga hochkam. Und es lief parallel und das war passte sehr gut.
Nun haben Sie ja schon ein paar Genres angesprochen, die mittlerweile in Ihrem Verlag ja vertreten sind. Es ist ja unglaublich breit gefächert, dieses Gebiet Fußballbücher. Täuscht der Eindruck oder hat sich das gerade in den vergangenen Jahren in Deutschland dann doch nochmal stark entwickelt, stark an Fahrt aufgenommen und boomt auch nochmal so ein bisschen?
Boomen würde ich nicht unbedingt sagen. Wir machen zwar mehr Titel als früher, aber die sind haben nicht unbedingt mehr Auflage. Aber das Interesse ist da, anders als vor 30 Jahren oder vor 25 Jahren. Also da gab es dieses breit gefächerte Thema Fußball, was man da alles drüber schreiben konnte oder so, gab es einfach nicht. Und Fußballbücher heute beschäftigen sich mit Vereinen, mit Fanentwicklung, mit staatlicher Politik, mit Fußball, mit DFB, mit FIFA. Im Prinzip das ganze Spektrum, was man auch tagtäglich im Prinzip irgendwie in den Nachrichten hört.
Wo kommt dieser Trend her? Also hat der in Deutschland seinen Anbeginn genommen oder wurde der von anderen Ländern nach Deutschland getragen?
Getragen vielleicht durch einen Autor von uns von England nach Deutschland. Also Dietrich Schulze-Marmeling, der einer der ersten war, der bei uns die Bücher geschrieben hat, war immer begeistert vom englischen Buchmarkt, in dem es einfach ganz viele Fußballbücher gab, auch richtig gute Fußballbücher, die es heute immer noch gibt. Ja, das ist mittlerweile in Deutschland angekommen. Wobei man nicht sagen kann, dass alle Themen gängig sind oder gehen. Also wir versuchen auch gerade internationalen Fußball aufzugreifen. Und da merkt man, das ist schon schwierig, weil alles abseits von Vereinsbüchern oder speziell deutsche Nationalmannschaft oder so, hat nur einen eingeschränkten Leserkreis.
Bei uns am Telefon Enno Brandt vom Verlag Die Werkstatt. Herr Brandt, was mich fasziniert, ist die Bandbreite, die Sie ja auch gerade angesprochen haben. Biografie, Chronik, Taktikbuch, es gibt momentan einfach alles im Fußballbereich. Und der neueste Schreiben, das sind ja die Belletristikbücher, die im Fußballbereich angesiedelt sind. Ja. Ihr Verlag hat ja in diesem Jahr dazu eine eigene Reihe mit dem schönen Namen Balletristik rausgebracht. War das nur eine Frage der Zeit, bis der Fußball auch dieses Genre erobert?
So ganz erobert hat er es ja nicht. Es ist ja im Prinzip, Fußballbücher sind im Prinzip ja angefangen. Der größte Erfolg war Fever Pitch von Nick Hornby. Und das war ja auch ein Belletristik-Titel, den bisher in Deutschland im Prinzip eigentlich so keiner wiederholt hat. Es hat die ganzen Jahre immer einzelne Versuche gegeben, von anderen Verlagen Fußball in Romanform zu bringen, in Krimiform zu bringen. Ja, es war vereinzelt, da stand kein richtiges Programm dahinter und die gingen auch wieder verloren. Und wir haben in diesem Jahr einfach auch gute Angebote von Autoren gehabt, die gefragt hatten, wollt ihr das nicht machen? Und dann haben wir uns doch überlegt, gut, dann machen wir das gebündelt, starten mit 4 Titeln, wobei einer schon vorher bei uns herausgekommen war, den wir jetzt als Taschenbuch gebracht haben. Ja, und wollen wir mal gucken, wie das läuft. In der Presse gibt es gute Rezensionen dazu, also es macht eigentlich Mut.
Jetzt werden Sie doch mal dann konkret, also neugierig gemacht haben Sie uns auf alle Fälle und stellen Sie doch mal die Reihe vor, also um welche Titel handelt es sich denn da konkret?
Wir sind mit 4 Titeln gestartet jetzt. Der eine Titel, das ist ein Standardwerk über Walter Bensemann, das Leben des Walter Bensemann von unserem Cheflektor Bernd Bayer, das Leben des Walter Bensemann, der früher der erste Herausgeber des Kicker war, der etliche Fußballvereine in Deutschland gegründet hat, im Prinzip der Pionier des Fußballs in Deutschland war. Die drei anderen Bücher sind alles Neuerscheinungen. Fange ich mal mit dem Pian Julia Buch an. Matthias von Arnim ist eigentlich ein Wirtschaftsjournalist. Es geht um die Fußballweltmeisterschaft 1934 in Italien. Mussolini ist gerade an der Macht. Mussolini hat sich die WM nach Italien geholt und will natürlich den WM-Titel. Und er will ihn mit allen Mitteln. Ist ein furioser Krimi. Der nächste, Nie wieder Fußball, ist von Stefan Tillmann aus Berlin. Und er handelt von vier Fußballfans, denen der Fußball überdrüssig geworden ist. Und sie versuchen, vom Fußball loszukommen. Und der letzte in dieser Reihe, von Markus Draxler, übrigens der Cousin von dem jungen Star Draxler von Schalke 04, hat sein Buch Der Himmel ist blau benannt. Dabei spielt Schalke schon eine kleine Rolle, aber nicht die wichtigste Rolle. Es ist ein Ruhrgebietskrimi. Es geht um Umstrukturierung im Ruhrgebiet. Skurril, manchmal traurig, sehr emotional.
Ja, also breit gefächert, was diese Balletristik-Reihe angeht. Gucken wir nochmal ein bisschen generell drauf auf dieses Feld. Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, so eines der wichtigsten Genres da in diesem Fußballbuchbereich dürften auch weiterhin die Biografien sein, oder? Also ich sehe es zumindest bei mir zu Hause, da liegen gerade drei aufeinander auf dem Nachttisch wieder. Also das ist, glaube ich, schon noch so mit ein Genre, was das Ganze mitträgt.
Und welche haben Sie denn jetzt?
Ich habe aktuell bisschen mainstreamig angehaucht. Gerade lese ich Alex Ferguson. Ja. Davor war Zlatan Ibrahimovic. Und ja, davor war von Dietrich Schulze, Marmeling, Pep Guardiola. Das waren so die letzten drei. Und an Sir Alex bin ich gerade noch dran. Und generell habe ich aber da durchaus den Eindruck, dass es gefühlt da schon eine kleine Schwemme fast schon gibt, irgendwie in letzter Zeit. Selbst Kommentatoren wie Frank Buschmann oder Wolf Fuß bringen da Bücher raus. Aber eine Übersättigung ist dann noch nicht da, oder? Ist noch nicht eingetreten. Nein. Man sieht es ja an mir selbst auch. Also das scheint noch gut nachgefragt zu sein.
Übersättigung ist absolut nicht da. Pep Guardiola gibt es 4, 5 Bücher zu. Zu Ferguson gibt es auch etliche Bücher. Aktuell neues. Die Leserschaft wächst ja auch nach. Und viele, die ein erstes Buch irgendwie über Guardiola gelesen haben, lesen auch gerne ein zweites Buch. Oder wir machen jetzt gerade eine Weisweiler-Biografie. Wenn die Dinger gut geschrieben sind, kann man über Biografien eben auch viel über diese Zeit erklären und Fußball erklären. Welche Länder, welche Persönlichkeiten zu bestimmten Sachen hingekommen sind, wie sich was entwickelt hat. Und das ist manchmal sehr viel spannender als normale Vereinschroniken, die hauptsächlich eben doch Spielzeiten abhandeln, was sich letztendlich vielleicht auch ein bisschen überlebt und angesetzt an einzelne Persönlichkeiten. Wir haben jetzt dieses Jahr zum Beispiel über Trautmann eine Biografie gemacht, Bert Trautmann. Die sind einfach unheimlich spannend.
Also die Vielfalt, die ist auf jeden Fall gegeben und schier grenzenlos. Ich denke, Sie und Ihren Verlag würden sich auch freuen, dass aktuell Fußball stark nachgefragt ist. Trotzdem gibt es Bedenken, was die Zukunft angeht, dass dieses Thema vielleicht doch irgendwann ausgeschöpft ist?
Bedenken gibt es immer. Seit wir da diese Reihe gemacht haben oder mit Fußball angefangen sind, haben wir immer wieder Bedenken gehabt und haben bisher immer Glück gehabt, dass wir doch dann nochmal wieder was Neues gefunden haben, was man machen könnte. Was Bedenken, Fußball wird viel zu sehr überfrachtet. Fußball spielt ja heute eine Rolle, die völlig unangemessen ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass manche Leute dermaßen gesättigt sind irgendwann mal, dass man da nichts mehr so viel von hören will. Andersrum, allen Unruhen zum Trotz, bisher Bubenfußball und die Leute lassen sich ja nicht von abbringen und ja, mal sehen.
Ja, wir wünschen natürlich alles Gute, dass es weiter so gut verläuft für den Verlag Die Werkstatt. Das war Enno Brandt vom Verlag Die Werkstatt hier bei uns am Telefon. Wir sagen vielen Dank für diese Einblicke mal in diese ja doch relativ spezielle Nische, die es da in der Literatur gibt, mit einer großen Bandbreite. Ich denke, da haben wir viel drüber erfahren. Herr Brandt, vielen Dank und einen schönen Tag noch.
Dankeschön. Tschüss.
Ja, dieses Gespräch haben wir heute Nachmittag geführt. Und was mich jetzt noch interessieren würde in diesem Zusammenhang, Markus, was war eigentlich dein letztes Buch, deine letzte Biografie vielleicht? Ist es schon 20 Jahre her? Wann hast du das letzte Mal aktiv was gelesen? Erzähl's uns.
Also die letzte Biografie, da muss ich jetzt wirklich ein bisschen nachdenken. Was habe ich denn mal gelesen an Biografien? Also so Sportbiografien, glaube ich, habe ich gar nicht bisher gelesen. Dora Maar habe ich gelesen. Dorama, ich habe die Biografie von Dorama gelesen.
Wem?
Wer ist Dorama? Ja, Geliebte von Picasso.
Ach, guck an.
Genau, Fotografin, Geliebte von Picasso, das hat mich mal interessiert. Und wir müssen jetzt aber auf das nächste Thema kommen, weil wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Allerdings, das Ganze spielte damals in Frankreich. Und in Frankreich, großer Beliebtheit erfreut sich die Sportart Kanupolo.
Und darum geht's gleich.
Yeah, expect her knuckles now to bring me to mine.
So, einen haben wir noch hinten raus in der Doppelstunde Sport. Ein schickes Thema haben wir uns fürs Ende aufgehoben, weil es auch ein buntes Thema ist, denn wir wollen uns ja mit Sportarten auch immer mal wieder auseinandersetzen, die vielleicht im Vergleich zu Fußball oder Formel 1 ein bisschen untergehen. Und das ist schon der erste schlechte Wortwitz, denn es geht, Markus, ums Kanupolo.
Es geht ins Wasser hinein oder ans Wasser. Und zwar hat sich unser Kollege Alex Hertel ans Wasser rangewagt, und zwar an den Kanupolo-Verein. Und dort hat er drei junge Menschen getroffen, Lutz, Klaus und Frank nämlich. Und die betreiben Kanupolo, und mit denen hat er sich da getroffen und unterhalten.
Ja, das fing alles an mit ein paar Slalom-Kanuten, die dann halt irgendwann kein Slalom mehr gemacht haben, sondern lieber Polo gespielt haben. Alles noch trocken. Es gibt zwei Tore und man spielt 5 gegen 5. Und man darf prinzipiell den Ball mit allen Körperteilen, mit dem Paddel spielen und auch mit dem Boot. Das Einzige, was man eigentlich nicht darf, ist den Ball hier so auf die Spritzdecke legen und dann paddeln. Das ist verboten. Im Wesentlichen geht es darum, natürlich mehr Tore zu werfen als die gegnerische Mannschaft. Körper- und Bootskontakt ist durchaus erlaubt. Also man darf sich in gewissen Grenzen rammen, und derjenige, der den Ball hat, der darf auch reingeschubst werden. Genau, der Torwart, der ist so ein bisschen geschützt. Der fährt unter das Tor und hält das Paddel halt nach oben, weil das Tor hängt ja 2 Meter über dem Wasser.
Die Helme sehen ja ganz schön martialisch aus. Ist der Ball so hart?
Nee, es geht eher darum, wenn man dann so im Zweikampf relativ eng beieinander ist und die Paddelflächen, da ist ja meistens nur eine im Wasser und die zweite nicht. Und die ist dann eher mal so in Kopfhöhe. Das ist schon besser, wenn man einen Helm mit Visier hat.
Genau, und die Schwimmweste auch nicht nur wegen der Rettung im Falle des Kenterns, sondern als Aufprallschutz, wenn jemand mit der Bootsspitze in den Körper reinfährt, dann dämpft die Schwimmweste. Das ist also eine Polsterung. Ganz wichtig an der Seite auch, dass sie dann Polster hat, sonst passiert es, dass die Spitze des Gegners in den Körper reinfährt. Das ist Schaumstoff.
Also ich fahre mich erstmal ein bisschen warm, danach passen wir meistens ein paar Bälle und dann machen wir noch ein, zwei Übungen und dann spielen wir auch immer genug Leute. Ja. Ja.
Mensch, komm doch mal! Du bist auch Angreifer.
Ja, nee, ich bin
hier. Wir spielen in überhaupt gar keiner Liga. Also wir spielen, wenn, dann Freundschaftsspiele mit anderen Mannschaften, die es gibt. Die spielen dann teilweise auch in der Liga mit. Das meiste ist über den Unisport. So, da wird das ganz gut supportet, weil man eine Menge Material braucht und die meisten trainieren in einer Schwimmhalle oder sowas. Ja. Und das sind eher Freundschaftsspiele, als dass das jetzt eine Liga ist.
Wenn alle da sind, 20 Leute, 25, aber zum Training kommen meistens zwischen 6 und 12, 13, je nach Wetter.
Ich weiß auch nicht warum, aber man ist so fixiert auf diesen Paddel. Ich habe nur oft bei Herrenturnieren gesehen, die halten das Paddel nur so hin. Du wirst aber vorher so fest auf diesen Kasten, du wirst einfach in das stehende Paddel gefasst, was seit 3 Sekunden da so steht.
Ja,
das muss drauf, oder? Keine Ahnung, man wirft total oft drauf, obwohl das die ganze Zeit so gehalten wird. Ne?
Es hat einmal den Reiz von dem Mannschaftssport, das ist halt das Ding von Zusammenspielen und so weiter.
und es vereint